Herzlich willkommen ein letztes Mal im Jahr 2024. Wir nehmen hier im kurz vor Weihnachten am 16. Dezember auf und bei mir sitzt mein lieber Kollege Lasse Konrad. Hallo Lasse.
Grüß dich Martin, vielen Dank, dass ich noch da sein kann. Herrlich, dass das so kurzfristig noch geklappt hat.
Genau, ja, wir wollen heute ein bisschen in Ergänzung unserer kleinen IP at Herding FM Staffel sprechen über Film. Wir haben darüber schon mal gesprochen, nämlich in Folge 29 mit der Filmproduzentin Jamila Wenske und unserem lieben Kollegen Christoph Elsner und wollen heute mal ein bisschen allgemeineren Überblick geben darüber, was wir bei Herting so im Filmrecht tun. So ähnlich wie in den Folgen 55 bis 60, wo wir uns mit verschiedensten Themen aus dem Intellectual Property Bereich herumgeschlagen haben, wird es heute also um unsere Themen aus der täglichen Praxis gehen, die wir haben, wenn Filmproduzentinnen und andere Leute, die mit Filmen zu tun haben, so zu uns kommen. Ein bisschen Anlass der heutigen Aufnahme von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, das muss ich ja kurz noch loswerden, ist, dass wir vor ziemlich genau 2 Wochen ein ziemlich großes Event bei uns im Büro hatten und vielleicht steigen wir damit mal ein, Lasse, dass du uns erzählst, was da los war. Vorher soll ich vielleicht noch dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich bisher hier nicht erlebt haben. Du warst aber auch schon mal hier. Weißt du wann?
Es dürfte 1-2 Jährchen her sein, aber mit einem Cyber-Thema, das nämlich mit meinem anderen schönes Steckenpferd, Cyber-Incidents und how to respond to them.
Genau, also Lasse ist Partner bei uns im Litigation-Team und ist vor allem, oder nicht vor allem, aber viel für Cyber- und IT-Versicherungen tätig und auch im in der Cyber-Response oder Cyber-Incidents-Response und in dieser Funktion hatten wir ihn, glaube ich, schon 2-mal sogar hier. Heute aber dann mit seinem Steckenpferd, dem Film. So, jetzt aber zurück zu unserem kleinen, ja doch nicht ganz so kleinen Abendevent, was wir hier zum Thema Film hatten.
Genau, kleiner Recap dazu. Also wir schaffen es eigentlich so 2 bis 3 Mal im Jahr eine schöne Filmveranstaltung zu machen. Wir haben da eine schöne Reihe oder probieren das immer zu einer Reihe werden zu lassen. Diesmal hat es geklappt, 2. Filmveranstaltung dieses Jahr, wo wir größere, große, kleine oder einfach auch sehr schöne Produkte und Projekte unserer Mandanten zelebrieren. Meist einen Teil davon vorführen, je nachdem, ob sie schon veröffentlicht sind, ob sie noch im Schnitt sind, in welcher Verfahrensstufe sozusagen oder Produktionsstufe sie sich befinden. Uns dazu ein bisschen austauschen, wenn es da natürlich schlechterdings für die Mandanten etwas zu tun gab unsererseits, dann werden wir darüber auch immer sprechen, aber bestenfalls läuft da alles smooth durch und dann können wir das auch feiern. Und so war es eben auch vor 2 Wochen. Da haben wir, wie du es auch vorhin schon angekündigt hast, den Film von Jamila nochmal mit im Programm. Den hatten wir quasi gesneakpeaked im Februar diesen Jahres. Und jetzt, nachdem er seit, ich glaube, Mitte, Ende September bis jetzt in den Kinos ist, sie auch nochmal da gehabt. Es ist für diesen Film ein großer Erfolg gewesen, hat diverse Titel und Nominierungen eingeheimst, ist mehrfach auch Publikumslieblingspreis hat er gewonnen. Und darüber haben wir ein bisschen gesprochen, glaube ich, wie es doch weitergegangen ist.
Magst du kurz verraten, wie der Film heißt,
dass wir den noch nachdenken? Ellenbogen, der selbstverständlich. Ellenbogen. Ja, das gehört ja in die Thumbnail mit rein, hoffe ich.
Das kommt mit rein. Wir lustigerweise oder bezeichnenderweise haben wir darüber vor 2 Jahren mit Jamila in diesem Podcast gesprochen, über diesen Film, der dann eben jetzt 2 Jahre später live ist. So sind die wahrscheinlich normalen Zeitabläufe im Film.
Dazu muss man sagen, es ist nicht normal, sondern sehr schnell tatsächlich. Okay. Die Gesamtproduktionszeit ist, glaube ich, bei 4 Jahren jetzt gewesen. Wenn man Fördermittel einheimsen möchte, beziehungsweise sich dafür bewirbt, was sehr, sehr sinnvoll ist, gerade in dem Markt sozusagen, wo die meisten noch tätig sind, ist das eine sehr, sehr rapide Geschichte, weil von Stoffentwicklung, Drehbuch fertig haben, irgendwie die 10. Fassung gefühlt, dann die ganzen Leute zusammenzubekommen und dann auch noch Best Case bei verschiedenen Filmfestspielen laufen und danach kommt meistens erst die Veröffentlichung, also dementsprechend, das ging ratzfatz und eine schöne Sache und dazu hatten wir auch den lieben Tim da mit seinem Film, wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria, das ist sozusagen ein weiterer Film gewesen, der auch die Ambitionen hatte, mit bei der Berlinale aufgenommen zu werden. Da wissen wir es noch nicht, ob er es geschafft hat, die E-Mails kommen quasi kleckerweise rein jetzt von der Berlinale zurück oder ob er nun nebenbei läuft oder ob wir da irgendwas anderes noch draus machen, ist natürlich aber ein ganz anderer Kontrast. Also wir hatten einerseits den Spielfilm, abendfüllenden Spielfilm, klassische Variante von Jamila und dann eine Doku. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr großer Anlauf und Andrang. Ich glaube, 140 plus Leute in unseren Räumen.
In unseren kleinen Räumlichkeiten.
In unseren ehemals noch größere Partys gewohnte Räumlichkeiten, wo man aber kaum noch laufen konnte, war es ja sehr voll, sehr bunt und sehr illuster, haben dort dann auch natürlich die Chance genutzt, viele unserer Mandanten, ehemalige, neue oder auch laufende zu connecten. Das ist auch immer unser großes Anliegen bei solchen Veranstaltungen. Und ja, es war eine schöne Sache, es ist rund. Wir wissen jetzt schon wieder, dass Jamila mit den nächsten Produktionen, die übrigens auch schon 2020 bei der Jets Berlin Pitch Award angefangen haben, noch produziert werden. Da ist dann der Zeitraum wieder ein bisschen länger. Aber da hoffen wir natürlich auch dann Gäste bei uns begrüßen zu dürfen, die schöne Filme, schöne Produkte auf den Markt bringen.
Jo, du sprichst jetzt mal von uns, da zähle ich mich jetzt dazu, aber habe nicht so furchtbar viel Ahnung vom Film und vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, wer denn eigentlich uns ist, wer bei uns Team Film so ist. Ja, den Christoph habt ihr schon kennengelernt sozusagen, du bist dabei, wen gibt's da noch?
Ja, also federführend machen wir beide das, hat den einfachen Hintergrund, dass wir beide aus Kindesschuhen gefühlt mit Film, Fernsehen und anderen Produktionen zu tun hatten. Ich ganz persönlich auch 13 Jahre neben dem Studium und Anwalt sein und daher die Leidenschaft besonders groß ist, die Kontakte natürlich auch noch daher kommen, aber darf man nicht vernachlässigen, haben auch ein mittelgroßes Team, was wir uns nach und nach aufgebaut haben, vor allem wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten, da könnte man den Roman nennen, der wirklich sich sehr intensiv reingekniet hat und auch schon viele tolle Sachen mit mir zusammen gemacht hat, Oskar, unser Student, der eigentlich auch wie ein Vimi schon die ganze Zeit arbeitet bei verschiedenen Filmprojekten, dann auch sozusagen die rechtliche Recherche oder rechtliche Gutachten mit vorbereitet. Und nicht zuletzt Kerem, der jetzt auch wieder früher mal dabei war, wieder reinstartet. Und wir haben lustigerweise bei manchen Filmen, die jetzt auch nächstes Jahr veröffentlicht werden, auch noch ein paar andere Namen mit drin. Da merkt man, dass die Bandbreite bei uns in der Kanzlei sehr groß ist. Also den lieben Urs, den man sonst nur aus Litigation-Fällen kennt, der zwischenzeitlich mal einen Abstecher ins Strafrecht gemacht hat, kommt auch in einem Abspann für einen großen, abendfüllenden Spielfilm, der hoffentlich auch sehr erfolgreich laufen wird nächstes Jahr, unter anderem auch bei der Berlinale, kommt er auch mit vor. Und dementsprechend, also wir haben dann breit gefächertes Portfolio an Leuten, die einfach aus Leidenschaft dieses Thema mitbegleiten und sozusagen den nicht immer ganz taufrischen Bereich der Cyber- und IT-Rechtsstreitigkeiten nicht nur den haben möchten, sondern auch vielleicht etwas Buntes und Quirliges dazu haben.
Froh sind, ab und zu mal was anderes machen zu dürfen.
Ja, also, Abwechslung schadet ja nicht.
Abwechslung schadet nicht. Jetzt hast du schon gesagt, ein breiter Strauß einerseits an Kolleginnen und Kollegen, die da dabei sind, aber eben auch an Themen, ja, und in der Tat, IP-Recht haben wir viele verschiedene Themen, also stellen sich vertragsrechtliche Themen, wir haben es ja so ähnlich in der Folge, die ich mit Philipp Schröder-Ringer aufgenommen habe, zu den Events gesehen, dass das eben sehr verschiedene Themen sein können, bis hin zur Baugenehmigung, das hat man vielleicht im Film auch, keine Ahnung, wenn es am
wenn
Set
nicht
was
im,
zu bauen
genau,
gibt,
nicht
wenn es dauerhaft ist.
Unterwegs ist, sondern das in der freien Landschaft, wie ich gehört habe, wenn es aber unverrückbar ist, braucht man wohl keine mehr, jedenfalls nicht in Niedersachsen.
So ähnlich ist es ja beim Film auch, dass es ganz verschiedene Themen gibt. Vielleicht steigen wir mal in so zwei, drei Themen ein. Wir können jetzt hier nicht alle besprechen, aber so ein paar Sachen, die ihr in der letzten Zeit gemacht habt, damit den Zuhörenden mal so ein Eindruck verschafft wird davon, welche Themen es eigentlich so gibt im Film. Was ist denn das erste Thema, was du mitgebracht hast?
Ja, ich dachte, wir fangen jetzt nicht bei den klassisch und langweiligen Themen wie Produzenten, Co-Produzenten und Finanzierungsverträgen an.
Die sind zwar sehr mal gemacht, das fand das so oft mal langweilig.
Die sind zwar sehr, sehr wichtig, aber die größten Fragen kommen eigentlich immer bei einer anderen Warte her, und zwar Rechte-Clearing. Habe ich eine Buchvorlage, muss ich irgendwie beachten, wenn ich eine Geschichte über jemanden, also eine Art Biografie aufnehme oder verfilmen möchte, darüber eine Geschichte erzählen möchte, kann ich über Personen, die vielleicht im öffentlichen Leben bekannt sind, aber keine Biografie da ist, einfach was Eigenes erzählen. Also der große Themenbereich Rechte Clearing, wenn man den so überschreiben möchte, ist, glaube ich, das, was am wichtigsten immer ist. Da haben wir verschiedene oder über die Jahre sehr große Projekte mitbegleitet, aber auch kleine, wo es einfach extrem wichtig ist zu sehen und zu sichern, darf ich die Geschichte, die ich erzählen möchte, auch erzählen. Und da gibt es verschiedene Themenbereiche, die bei uns jetzt auch in letzter Zeit, keine Namen werden genannt, aus Vorsicht und anwaltlicher Fürsorge.
Und anwaltliche Verpflichtung, by the way.
Ja, die gehört auch mal mit dazu. Wahrscheinlich, wenn die Sendung raus ist oder die Podcast-Folge raus ist, dann ist die Veröffentlichung auch schon da. Dementsprechend wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig sein. Die Freigabe, ja. Genau. Aber wir haben halt immer wieder das Thema, wenn wir, also ein typisches Beispiel nehmen, ein großes Event, sei es eine Weltmeisterschaft, sei es in politischen Situationen etwas, wo herausstellende Ereignisse oder Alleinstellungsmerkmale in der Historie erfolgt sind und eben ein Drehbuchautor, Autorin diese Geschichte entweder als vollwertiges wiedergeben möchte, also fast schon Richtung Doku oder Dokumentation. Das sind die Grenzen sehr, sehr eng. Wenn ich das aber eher Richtung fiktive Erzählung drumherum machen möchte, kommt man immer sehr schnell in einen Abwägungsbereich zwischen allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Kunsturheber und oder Freiheitsgesetze sozusagen, die das Werk an sich schützen. Also da kann es
vielleicht einmal ganz kurz dich unterbrochen, sorry, aber das heißt, es gibt Fälle, sagen wir es anders, wo ich einen Film über eine Person drehen darf, ohne dass die überhaupt davon weiß oder ohne dass ich sie gefragt habe.
Oder? Ja. Okay. Klare Antwort, ja. Wenn sie aber nichts davon weiß und wenn du sie nicht gefragt hast, rennst du in ein rechtliches Problem, deswegen Überschneidung zu Litigation für einen einstweiligen Rechtsschutz. Das bedeutet, sobald sie Kenntnis davon hat und dann der Meinung ist, dass ihre Persönlichkeitsrechte verletzt sind, könnte sie innerhalb kurzer Zeit, also Eilrechtsschutz, man muss da normalerweise so einen Monat als Pi mal Daumen-Regelung kann man hernehmen, bis die der EV-Antrag bei Gericht sein muss, könnte die Person aufgrund Persönlichkeitsrechtsverletzung Unterlassungsverfahren sozusagen einleiten oder ein einstweiliges Verfügungsverfahren auf Unterlassung einleiten und diese Veröffentlichung des Filmes verhindern.
Das wäre so Worst Case. Nur, wenn sie sozusagen in ihren Rechten verletzt ist. Das heißt, genau. Wenn ich dort wahre Tatsachen behaupte oder meine Meinung äußere, dann geht beim Film anders. Also im Prinzip ist es doch, wenn ich mich sozusagen an die Tatsachen halte, ist Weltmeisterin geworden, ist doch nicht Weltmeisterin geworden, hat knapp verloren, hat gedopt, hat nicht gedopt. Dann ist es mir grundsätzlich gestattet?
Jein, leider.
Sehr gut.
Typische Rechtsanwaltsantwort. Antwort. Also wenn du eine Dokumentation tatsächlich machst und hundertprozentig Tatsachen, die auch wirklich so beweisbar sind, dich daran hältst, dann hast du erstmal kein rechtliches Problem. Es wird immer dann zu einem Thema, also es sei denn, die Aussagen, die du tätigst, sind dafür geeignet, die Person zu diffamieren, in der Ehre herabzuwürdigen und so weiter und so fort. Da können dann auch Tatsachen in verschiedenen Art und Weisen ausgelegt werden. Ansonsten ist es aber so, du musst immer schauen, oder sagen wir risikominimierter Ansatz. Wenn ich ein tolles Werk habe, aber die Person, die der Hauptdarsteller ist, der natürlich von einem Schauspieler gespielt wird und nicht vielleicht die Realfilmaufnahmen verwendet werden, weil klar, da gibt es auch Copyright-Probleme, sondern es eben sozusagen nachgedreht wird oder nachgestellt wird, der erfährt erst kurz vorher davon und ich kann halt meine Weltpremiere vielleicht in den Sand setzen dadurch, dass er halt ein EV-Verfahren macht, weil nämlich das Gericht erstmal sagt, ja, wo ist der Schaden höher? Der Schaden ist höher, wenn es veröffentlicht wird und nicht, wenn ich die Premiere
also verschiebe. Also das ist die Abwägung, die man macht im EV-Verfahren, ne, auch sozusagen bei kursorischer Prüfung und dann wägt man nur noch ab, was passiert, wenn wir das jetzt durchwinken oder stoppen und dann entscheidet das Gericht eher auf der Basis dieser Abwägung sozusagen.
Genau, und um solche Risiken halt komplett ausschließen zu können, ist es immer sinnhaft, wenn man eine Person, die wiedererkennbar ist, wiedererkennbar bedeutet, ein Schauspieler, der auch nur im entferntesten oder Schauspielerin, die nur im entferntesten Ähnlichkeit hat, in einer Gesamtkonstellation, die es eindeutig erkennen lässt, wer gemeint ist, dann ist es ein Wiedererkennungswert. Also es könnte, ich kann mir gerade kein super schlechtes Beispiel vorstellen an Persona, aber wenn man sich an alte Filme Tropical Thunder erinnert und da einen Brad Pitt, glaube ich, war es, nee Quatsch, einen Tom Cruise in so einem Fettsuit mit Glatze, den hätte man da wahrscheinlich nicht wiedererkannt. Man sollte ihn natürlich auch als Person nicht wiedererkennen. Wenn es aber sozusagen so gewesen wäre, dass eine entfremdete Person jemand anders darstellt, muss man einerseits schauen, ist ein Wiedererkennungswert da? Wohl nein, aber dann hätte man wahrscheinlich eher das Problem, dass eine Verleumdung oder ähnliches sein könnte.
Okay, wenn sozusagen den Zuschauern denn klar ist, wer gemeint ist, aber dann ist egal, ob die so aussieht oder nicht. Aber
auch das Setting ist dann wurscht. Also dann kann dann auch Erich Honecker irgendwo in der Wüste Party machen, ist aber trotzdem erkennbar und dementsprechend rein theoretisch eine Persönlichkeitsrechtsverletzung.
Okay.
Denkbar.
Okay, also für mich ja schon mal eine Erkenntnis, jetzt wo ich es mir durchdenke, scheint es mir schon logisch zu sein, aber dass ich, was weiß ich, wenn hier die Sportrechts-Podcast-Kollegen haben in ihrem Intro ja Claudia Pechstein, die dann immer da sagt, sie darf vor ein deutsches Gericht, aber wenn ich jetzt deren sicherlich beeindruckende Lebensgeschichte nachfilmen möchte, ohne sie zu daran teilhaben zu lassen, ja, vielleicht hat man sie gefragt und sie wollte nicht, ja, dann könnte ich das grundsätzlich machen, müsste dann aber schon schauen, dass ich mich da an der Wahrheit orientiere. Oder ich mache einen richtigen Spielfilm draus und entferne mich dann davon, bloß dann muss ich halt irgendwie auch klarstellen, dass sie nicht gemeint ist.
Ne? Genau, also ja. Bei der Fiktion ist es so, selbst wenn man drunter schreibt, beruht auf wahren Begebenheiten, ist allein durch die zum Beispiel gesellschaftlichen Erzählungen, also Erzählungen zwischenmenschlich mit Partnern und so weiter, wo eigentlich sich jedem aufdrängen muss, da gibt es keine Dokumentation drüber, ob jetzt jemand hopp oder hip gesagt hat oder links oder rechts. Da ist schon klar, dass es weiter weggeht. Also der Werkschutz höher wird, das Kunstwerk sozusagen mehr geschützt wird im Vergleich zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Aber immer noch eine Abwägung sein muss zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Dargestellten oder der Dargestellten und eben demjenigen, der das Werk erstellt. Und dementsprechend muss man auch da immer eine gewisse Abwägung haben und das rechtlich durchprüfen. Und das haben wir tatsächlich in mehreren Fällen, wo das vielleicht jetzt nicht eine Person, die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller ist, aber am Rande einer wichtigen Erzählung für ein historisches Event, wo dann sozusagen eine Geschichte drumherum erzählt wird, sehr, sehr entscheidend ist. Und wenn aber die Person, die gefragt wird, dann Nein sagt, dann hat man entweder die Chance, man erzählt die Geschichte anders. Also zum Beispiel macht klarer, dass zum Beispiel Gespräche fiktiv sind und gibt es irgendwie wieder, sei es durch Kommentare, durch Einblendungen oder andere Geschichten. Ja, oder man muss halt ein gewisses Risiko eingehen. So oder so sollte aber diese Person, auch wenn man der Meinung ist, dass es rechtlich sauber ist, das vorher gesehen haben, weil ansonsten hat man immer diese EV-Problematik. Und wenn man sonst natürlich den Begriff Rechte-Clearing hört, denkt man nicht an das, was ich gerade erzählt habe, sondern ist die richtige Musik ausgewählt? Habe ich die Rechte dafür? Muss ich irgendwie bei der GEMA nachfragen? Ist es vielleicht irgendwie GEMA-frei? Sind da Artikel oder Zeitschriften aus den 70ern, 80ern, 90ern im Original liegend? Habe ich da die Rechte dran? Das ist normalerweise so das Thema, was man beim Rechte-Clearing als erstes ins Auge fasst oder beachten muss. Habe ich zum Beispiel auch irgendein schönes Poster. Aber wenn ich das verwende, hätte ich da vielleicht einen Rechtsstreit. Und dann muss ich halt auch schauen, kriege ich überhaupt die Rechteinhaber raus und kann ich die Rechte einräumen? Das ist sonst das typische Thema beim Rechte-Clearing. Wir machen aber eben auch so ein bisschen, also dafür gibt es auch Agenturen, die das wirklich sich gut spezialisiert haben, ist vielleicht ein bisschen Overkill dafür, eine Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen. Okay. Haben wir auch schon gemacht, so ist es nicht.
Ja, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie komplex es ist. Wenn es ein einfaches, wenn es irgendwie um 7 Musiktitel geht, dann reicht es vielleicht, das machen zu lassen.
Wenn es ein mexikanisches Folklore-Lied ist, was von einer Band, die man nicht kennt, gespielt wird, ist es aber schon eine rechtliche Frage, wo man dann halt schauen muss, ob da vielleicht Titelschutz einfach durch Zeitablauf schon weg ist. Das ist dann vielleicht was, wo man uns fragt, aber vielleicht jetzt nicht, wo man die gängigen Titel, die man so kennt, abspielt von der Band auch, die man kennt oder dem Interpreten.
Und da zahlt man dann sozusagen und darf es dann benutzen.
Genau, da muss man schauen, wer der Rechteinhaber ist. Dann zahlt man für die Samplezeit, die man sozusagen dafür verwendet, und dann darf man das nutzen. Natürlich immer im entsprechenden Rechtsrahmen. Man sollte darauf achten, natürlich, dass man das mindestens genauso lange sich einräumt, wie man auch den Film vertreiben möchte.
Okay.
Wenn nämlich der Vertriebler dann nachher den Film nicht mehr zeigen darf, weil Musikrechte abgelaufen sind, wäre schlecht. Oder man kauft die halt nach, aber das sollte man von vornherein schon sauber haben.
Ist das denn vielleicht dieser kleine Teilaspekt, das wundert mich häufiger, auch wenn ich manchmal so in Rechnungen von Fotografen steht dann auf einmal drauf, Rechteeinräumung für 10 Jahre. Ja, das heißt ja einerseits, dass man nach 10 Jahren die Rechte nicht mehr hat und die Bilder nicht mehr verwenden darf, aber vor allem, dass man Monitoring haben muss, wann denn jetzt welches Bild online gegangen ist und wann man es dann quasi wieder runternehmen muss, was ja die wenigsten Unternehmen wirklich haben. Und hier im Film stelle ich mir noch schwieriger vor, dafür ein ordentliches Clearing zu sorgen. Aber
deswegen macht man es unbeschränkt. Zeitliche und räumlich muss man auch darauf achten, ob man eben nur im Dachbereich, also deutschsprachigen Bereich, das macht oder ob man es gleich nicht weltweit macht oder Rest of World. ROW ist es sonst immer. Das ist schon sehr, sehr sinnvoll, wenn man eben weiß, dass man in den internationalen Vertrieb geht und oder Verleih geht. Und bei den Produktionen, die wir sehr oft begleiten, ist es halt so, dass ein Teil oder ein Co-Produzent hier in Deutschland sitzt, aber halt Co-Produzenten auch noch woanders sitzen. Und dementsprechend ist es eigentlich gängig, weltweit diese Rechte einzuholen. Es sind auch meistens, wenn man es dann mit einem Schwung macht, günstiger, als wenn man das immer häppchenweise nachholt. Und in anderen Ländern ist es auch so, dass man sozusagen die Chain of Title, so ein typisches Beispiel in den USA, wenn man das nicht nachweisen kann, dass man da alle Rechte von A bis Z hat, dann wird der Vertrieb einfach nicht gestartet. Es sind dann immer so vertragsrechtliche Themen, die dann schon sehr, sehr wichtig sind, wenn man dann den CAM Agent, also den Collecting Agent irgendwie beauftragen möchte, vertreibt es doch, veräußert es und die Gelder werden dann nach Schema F wieder zurückverteilt, aber du kannst den Vertrag nicht schließen, weil du halt die Due Diligence sozusagen deines eigenen Films nicht richtig gemacht hast.
Okay, gut, jetzt steigen wir tatsächlich in die Tiefen eher ein. Vielleicht zu diesem Thema Rechte-Clearing und sozusagen, ich drehe einen Film über jemanden, der davon nichts weiß oder den ich dann erst zum Schluss fragen möchte.
Oder ich eine negative Antwort bekomme.
Oder ich sage, nein, auf keinen Fall, ich verklag dich bis Luxemburg oder zum EGMR, wenn du das machst. Aber selbst da gibt es dann eben Varianten, das trotzdem zu machen. Dagegen kann man sich als Betroffener nicht wehren, wenn die
gewisse
Voraussetzungen
gewisse
eingehalten
werden. Genau. Wenn dann die gewissen Rahmen drin sind und eben keinerlei Beleidigungen oder ähnliche Sachen drin sind, die halt nicht nachweisbar echt waren.
Dann nächstes Thema.
Ja, wir haben auch eine sehr, sehr schöne Sache. Sehr viele Leute lassen sich natürlich gerne inspirieren von bestehenden Werken. Das sieht man auch in den letzten 10, 15 Jahren, gibt es halt dann irgendwie einen zweiten, dritten, vierten Teil, ein Remake hier, Definitive Edition oder, also Remakes von bereits bestehenden Titeln. Und da kann man auch wieder relativ klar und einfach sagen, ja, könnt ihr machen, wenn ihr die Rechte habt. Das ist aber in den seltensten Fällen so, die haben die großen Studios. Und wenn das Studio nicht sowas beauftragt, wird es eigentlich immer ein Nein sein, weil einfach die Rechte da dran sehr viel wert sind. Die gibt man dann zu einer Produktion. Die Produktion hat irgendwie 5 Jahre Zeit, was daraus zu machen. Erst dann fallen die Rechte zurück. Und dementsprechend sind so von den großen Titeln im Endeffekt eigentlich die ganzen Rechte immer vergeben. Die Frage ist dann, kann ich nicht dennoch mich sozusagen inspirieren lassen und eine Geschichte entweder forterzählen, also so Sequel-Prequel-Geschichte? Da ist meistens, nee, weil die Charakterentwicklung und die Charakterdarstellung und das Setting und alles natürlich sehr, sehr gleich ist. Sofort der Wiedererkennungswert da. Das wäre dann sozusagen ohne die Rechte, die man vorher eingeholt hätte, nicht möglich. Aber man kann natürlich...
es ist dann eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Wenn ich sozusagen auf einem bestehenden Plot aufbaue und dort quasi ohne der Rechteinhaber zu sein, eine Fortsetzung drehe mit logischerweise anderen Schauspielern, mit einem anderen Set, mit anderen, auch sonst vielleicht künstlerischen Inhalt, aber einfach aufbaue auf die Geschichte, dann kann das sozusagen die Urheberrechte des Originalfilms verletzen.
Ja, also Kunsturhebergesetz, Paragraph 23, ist dann normalerweise gleich verletzt.
UHG, nicht KUG? Urheberrechtsgesetz.
KUG.
KUG, okay.
Also du kannst aber natürlich auch, also die Urheberrechte liegen ja trotzdem auch an dem Grundstoff oder an dem Werk auch vor. Die verletzt du logischerweise mit. Also du hast eigentlich eine Bandbreite an verschiedenen Rechten, die du verletzt. Müsste, glaube ich, 97 oder sowas sein, Urhebergesetz. Da kommt es halt immer so drauf an, wen du jetzt gerade dann hast. Normalerweise hast du ja die Studios, die da irgendwie hinterher sind oder die Produktionsfirmen und eigentlich der Autor eher so der Letzte ist, der sich irgendwie so großartig damit befassen möchte. Aber ja, du verletzt halt mehrere Rechte. Was aber auch wichtig ist, ist, man kann trotzdem sich inspirieren lassen, wenn man sozusagen einen gewissen Abstand, und das ist leider auslegungsbedürftig, wie so vieles im Recht, einen ausreichenden oder hinreichenden Abstand zum Originalwerk hast und herstellen kannst und dieses neue Original oder dieses neue Werk einen selbstsprechenden Erzählweg, eine Andersformulierung, eine andersartige Formulierung der Geschichte hat, sich nicht nur hat inspirieren lassen, sondern, also wo man halt sagt, die eine Farbe ist grün, die andere ist blau, aber das Setting ist gleich, Kamerafahrt ist gleich und so weiter, sondern wo man sagt, okay, es ist vielleicht vom Gesamtkonstrukt, es ist vielleicht eine Liebesgeschichte, die irgendwo auf einer Insel passiert, die kannst du halt in 10 verschiedenen Varianten erzählen, kann sich schon inspirieren lassen, darfst dann aber nicht das gleiche Setting machen, dass sie an dem ersten Tag eine Kokosnuss finden und am zweiten irgendwie einen Fisch fangen oder was auch immer. Also da kann schon sehr
profan
sein.
Dann beginnt die Magie.
Quasi, ja. Da merkt man schon wieder, die Juristen, wenn die anfangen zu fantasieren, das hört sich immer sehr schwierig an. Aber da gibt es sozusagen Möglichkeiten, wenn man sich in gewissen, auch für den Plot sehr, sehr wichtigen Situationen eben bewusst bewusst dagegen entscheidet, diese zu wiederholen, sondern diese ganz anders aufbaut. Und da helfen natürlich so Aspekte wie Settingwechsel schon deutlich mehr als eben beim Persönlichkeitsrecht, weil beim Persönlichkeitsrecht siehst du sofort, wer es ist. Ist dann wurscht, wo du Donald Trump hinstellst. Den erkennst du auch so. aber bei dem Remake hilft Settingveränderung, Geschichtserzählungsveränderung durch mehrere andere Personen, anderes Alter, andere Backstory oder Hintergrundstory und so weiter.
Ja, ist natürlich ein krasser Zielkonflikt, weil einerseits willst du dich ja anlehnen, du willst ja auch davon profitieren, dass die Leute den Einstieg in die Geschichte schon kennen, möglicherweise von einem anderen Film, an dem du dich halt anlehnst. Und zugleich möchtest du möglichst den Ärger mit dem großen Rechteinhaber vermeiden. Dann macht ihr sozusagen ein Gutachten und schaut euch den Film an, ob das weit genug entfernt ist von dem Original oder?
Also am einfachsten wäre es natürlich, wenn wir zwei Werke haben, die wir vergleichen können.
Nein, die gibt es ja bloß noch nicht.
Die gibt es halt nicht, genau. Ja. Und den hinreichenden Abstand, der muss halt gewahrt sein. Und das Entscheidende ist, dass in so einer Gesamtbetrachtung natürlich, wenn ich einen Stummfilm habe, also Metropolis oder ähnliches, wenn ich den jetzt heutzutage neu drehe, so viel technisch-logischen Vorsprung und Weiterentwicklung habe, allein wenn ich da schon normales Kamerasetting nehme, Ton und ein bisschen Kamerafahrt und sowas alles und auch das Bühnenbild anders ist, oder es ein Bühnenbild gibt, sagen wir es mal so, und das nicht auf Glas gemalt und abgefilmt ist. Allein dadurch ist schon so ein großer Abstand drin, dass man sagen kann, dass bei dem neuen Metropolis, wenn ich den hoffentlich auch anders nenne, und die Beteiligten vielleicht dann auch nicht ganz...
Ich will ja genauso nennen, weil sonst weiß es ja keiner, dass es
ja, so... Ja, das kriegst du durch geschicktes Marketing schon hin, dass man da eine tolle Geschichte hin erzählt. Dann kann es allein durch die technischen Neuerungen schon ausreichend sein, dass es ein neues, eigenständiges Werk sein kann, dass ein hinreichender Abstand da ist. Das bezieht sich natürlich nicht auf die Geschichte an sich. Also bei der Geschichte musst du ja auch schon ein bisschen den Grips nochmal anmachen und ein bisschen was weiterentwickeln. Aber sowas kommt halt mit rein. Und wenn du in den Stadien bist, wo wir das normalerweise haben, dann ist es der erste, zweite oder dritte Entwurf. Noch lange nicht die Clean-Fassung vom Drehbuch, weil das ist ja auch das Gute. Denn dort sieht man dann schon Stellen, wo man sagen kann, oh, das könnte noch ein bisschen nah dran sein. Schaut doch mal, ob ihr nicht ein bisschen kreativer weg euch entwickelt von der Situation und irgendwas anderes mit reinnehmt, weil da kann man noch Einfluss nehmen. Nachher ist es aber so tatsächlich, dass das Musik, Setting, Licht, Kamerafahrt, Winkel, Art des Shoots, also über Over-the-Shoulder-Shot oder halt eine totale, oder zum Beispiel jetzt der neueste Film irgendwie Here, der nur aus einer Perspektive die ganze Zeit geschossen wird, egal welche Geschichte der erzählen wird, das wird immer ein eigenständiges Werk sein, weil das einfach so andersartig aufgebaut ist, dass man da relativ schnell dahin kommen kann, dass es ein
hinreichender Abstand ist. Genauso macht dann eben kein hinreichender Abstand
genau.
mehr ist. Ja,
genau.
Okay. Hinreichender Abstand übrigens steht im Gesetz, ne? Also das ist nichts, was sich Lasse ausgedacht hat.
Könnte man sonst meinen, ne?
23 Absatz 1 Satz 2 des Urheberrechtsgesetzes. Genau. Jo, also, jetzt haben wir sozusagen einerseits das Thema, ich drehe einen Film über eine Person, die sich dann möglicherweise wiedererkennt und da Probleme mit hat. Ich habe dann das zweite Thema, ich drehe einen Film ich lehne mich an einen bestehenden Film, an ein bestehendes Werk, welches sind zwei Sonderthemen eigentlich, ne? Aber die jetzt nun gerade mal
auf. Sind aber relativ schon nicht die ersten, aber oder die häufigsten, aber ich würde schon sagen, auf 2 und 3 sind sie drauf.
Okay.
Weil das erste ist eigentlich.
Neben dem normalen Film-Business, Produzententum, Verträge
halt, genau.
Und so weiter, ja.
Das Standardthema ist, wir machen eine neue Geschichte, logischerweise, weil wir haben ja auch den eigenen Ansatz, das Werk sozusagen neu zu erfinden, was immer schwieriger ist als gesagt, ne? Das Rad gibt's halt schon und dann das neu zu machen ist immer so eine Sache. Aber das Typische sind halt wirklich die Co-Produzentenverträge, die Fördermittel, die da irgendwie mit reingehen, die verschiedenen Auszahlungsstrukturen, dass der Vertrieb mit dabei ist, dass irgendwie alle mit abgeholt werden, die alle beteiligt sind und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich wirklich das Steckenpferd von unseren rechtlichen Problemen. Aber sobald wir in dem Kreativbereich, würde ich das mal nennen, reinkommen, ist es, wie du es gesagt hast, Persönlichkeitsrechtsverletzung, ja, nein, ein Werk, an dem man sich anlegen möchte oder schon angelehnt hat. Oder aber auch zum Beispiel die Verwendung von Filmzitaten oder Ähnlichem. Auch ein ganz beliebtes Thema, aber relativ einfach. Da gibt es klare Measurements, wie man das
machen muss. Ja, vielleicht trotzdem, wenn es ein einfaches Thema ist, eignet sich es vielleicht dafür, dass wir hier kurz drüber sprechen.
Genau, also das ist ganz klar.
Filmzitat, was ist das überhaupt und wie sind da die rechtlichen Regeln?
Genau, Filmzitat ist im Endeffekt, wie man es aus der Musik kennt, ein Sample. Also wenige Sekunden optimalerweise oder ein sozusagen aneinander. Die Bildreihe, wie sie auch im Original gezeigt wird, wird gezeigt abschnittsweise in einem, normalerweise in einer Dokumentation, wo dann vorweg noch ein bisschen was dazu erklärt wird und später auch noch ein bisschen Bezug dazu genommen wird. Also es darf nicht als eigenständiges Filmzitat sozusagen, dass wir jetzt nicht Star Wars den ersten Teil komplett zeigen und dann sagen, ja, ich zeige übrigens jetzt Star Wars, sehe es aber anders und hinten mache ich nochmal irgendwie eine Minute Kommentar dazu.
Abspann. Ja.
Das passt also nicht.
Schlau. Das ist übrigens, ja, wer in meinen Online-Marketing-Rechtsseminaren schon mal war und deshalb hier zuhört, ja, das ist für euch nichts Neues. Das haben wir auf der Website, das haben wir bei Text, das haben wir bei Bildern, es nutzt nichts, es beseitigt die Urheberrechtsverletzung nicht, wenn ich Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben mache und sage, das ist aber nicht von mir, vielleicht einen Link aufs Original setze, ich brauche den Zitatzweck. Ich muss mich also mit dem Zitat auseinandersetzen. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass ich einfach irgendein fremdes Werk in mein Werk übernehmen kann und dann sagen kann, ich habe ja gesagt, dass es nicht von mir ist. So funktioniert Urheberrecht nicht und so ist es offenbar auch im Film.
Ja, es ist quasi identisch. Also es ist halt im Endeffekt, Zitat darf nicht alleine stehen für sich, um sozusagen den Mittelpunkt des, wir haben es natürlich im typischen Fall Dokumentarfilm, halt, wo sonst nutzt man die Zitate, stehen. Es darf sozusagen keine bloße Dekoration sein und wie du es halt sagst, man soll nicht erkennen können, dass es eine Umgehung ist im Endeffekt. Und dann hast du halt so zwei, drei wichtige Sachen, Nennung des Regisseurs, Regisseure, Titel des Films und Erscheinungsjahr und im Abspann musst du noch ein bisschen mehr schreiben, aber dann darfst du es halt verwenden. Mhm. Anders oder auch wichtig ist es halt, wenn du das als Parodie oder Pastiche oder sowas machst, wo du dann schon ein eigenständiges Werk draus erstellst, da ist es dann noch ein bisschen weiter, kannst du ein bisschen mehr machen. Aber auch da, in den meisten Fällen ist einfach die Nennung erforderliche. Das hat man meistens so als Bauchbinde, ist es dann auch in dem Teil drin, wenn man das gezeigt hat.
Parodie ist natürlich der Paradefall, dass man sich auseinandersetzt mit dem Original. Ne? Liegt genau darin, mich satirisch, parodistisch mit dem Originalfilm auseinanderzusetzen, der Zweck meines Zitats. Und dann liegt der Wahrscheinlichkeit nahe, dass es dann auch darf. Dann darf ich trotzdem nicht anderthalb Stunden einbauen und am Ende lachen, sondern ich muss mich dann eben mit dem jeweiligen Aufschnitt in gewisser Weise auseinandersetzen.
Absolut, absolut. Also früher die Stefan Raab Buttons. Ne? Noch ein Sonderthema an dich.
Ja.
Genau. Genau. Aber das ist so auch so ein typisches
Kinder der 90er Jahre reden.
Schlimm. Man merkt schon, graue Haare sind bei mir noch nicht.
Also ich war ein altes Kind in den 90er Jahren.
Nee, und das Letzte, einfach um ein Potpourri an Themen, wo wir einfach das standardmäßig haben, ist, ich drehe was Neues oder Werk, Miniserie, Amfilmer, Spielfilm, Doku, was auch immer. Ich brauche natürlich entweder Darsteller, Schauspieler oder Laienprotagonisten und ich brauche hoffentlich irgendeine rechtssichere Variante, damit ich die nicht nur abdrehen darf, sondern später auch veröffentlichen darf. Und Best Case, die mir nicht irgendwann sagen, ich habe es mir heute doch anders überlegt. Ich habe nämlich nur eingewilligt und die Einwilligung kann ich jederzeit zurückziehen. Pustekuchen, das Werk dürft ihr nicht mehr mit mir veröffentlichen, ihr müsst es jetzt blurren.
Oder ihr zahlt entsprechend dafür,
genau.
Dass ich da jetzt weiterhin tätig bin. Lasse halt mir hier zur Vorbereitung dieser Podcast-Folge einen bunten Strauß an Aktenzeichen hingeworfen, offenbar in der Erwartung, dass ich mir da jetzt durch die Akten wühle. Alleine bei den Einwilligungen sind es jetzt hier drei aus diesem Jahr. Das scheint also ein größeres Thema zu sein für euch auch im Filmbusiness, bei uns im Datenschutz natürlich auch. Wir sind jetzt gerade wieder beauftragt worden, die Konzerneinwilligungserklärung aus datenschutzrechtlicher Sicht dort von Mandanten zu prüfen, ob das jetzt mit dem Profiling da alles hinkommt und so weiter. Und es geht doch um dieselbe Einwilligung, oder nicht?
Im Endeffekt jein, wie auch da. Ja. So typisch, es sind eigentlich zwei Einwilligungen. Ne? Ja. Man hat einerseits die Einwilligung zur Datenverarbeitung, also da kann man tatsächlich wirklich diese klassischen Probleme, die wir aus der DSGVO kennen, heranziehen. Einwilligungsfähigkeit, es muss klar und transparent sein und so weiter und so fort. Da haben wir übrigens kommt es auch her, das Einwilligungsthema, dass ich das jederzeit widerrufen darf. Deswegen ist es zwar schön und gut, die DSGVO-Einwilligung einzuholen, aber wenn ich keine Kunsturhergesetz-Einwilligung drin habe, also KUG-Einwilligung, dann darf ich es halt nicht veröffentlichen. Und deswegen macht man es eigentlich immer in einem Zweigestirn, nämlich man nutzt gar nicht die datenschutzrechtliche Einwilligung, sondern macht es über die Vertragszwecke optimalerweise. Dafür muss dann aber ein Künstlervertrag oder Schauspieler, Darstellervertrag erstellt werden, dass sozusagen nicht nur die Videoaufnahme oder die Bildaufnahme, im Endeffekt ist immer noch Bild, erstellt wird, sondern eben auch veröffentlicht werden kann. Dagegen kann ich dann zwar auch rechtlich vorgehen, aber es ist eben keine Einwilligung nach nach der DSGVO, die ich sofort wieder widerrufen kann.
Und hier ist es natürlich auch ein bisschen naheliegender als bei der Einwilligung in die Werbung bei Teilnahme an einem Gewinnspiel, dass ich einen Vertrag schließe, weil die Leute, die arbeiten ja auch und werden im Zweifel vergütet für die Tätigkeit, jedenfalls die Schauspieler.
Die
Schauspieler, ja, ja, klar. Andere, die jetzt nur einmal durchs Bild laufen, ja. Möglicherweise ist es dann der Lohn, dass sie einmal durchs Bild laufen dürfen.
Genau.
Aber auch mit denen schließt man Verträge und lässt sich sozusagen nicht nur was unterschreiben, sondern
also bei den Komparsen nennt man das ja so netterweise, oder Laiendarstellern, die wirklich nur für wenige Sekunden, wenn überhaupt, wenn auch manchmal nur Millisekunden zu sehen sind oder auch in der Gesamtmenge sozusagen untergehen, da gibt es dann eher die Standard- oder standardisierten Verträge, die unterzeichnet werden müssen. Aber worauf ich hinaus wollte, es ist natürlich immer einfacher, wenn du einen Vertrag hast, wo die Gegenpartei oder die abschließende Vertragspartei einen Gegenwert erhält. Also sobald es unentgeltlich wird, wird schon schwierig. Mhm. Und dann sind wir auch immer relativ schnell bei den thematischen Problemen. Kann ich denn überhaupt einwilligen? Also Minderjährige, Kinder.
Ja. Jetzt kurz noch, wir kommen gleich zu den Kindern zurück, aber Gegenwert muss doch dieses köstliche Essen sein von den
Film-Caterer,
der bei mir zu Hause die Parkplätze wegnimmt für 2,5 Tage und wichtig reinschaut. Ihr merkt meine Freude an Drehs bei mir in der Gegend.
Ja, das ist schön, dass du das nicht so gut findest. Ich aus der anderen Warte kenne das halt, und die kulinarischen Vielfalt beim Drehset ist tatsächlich deutlich höher, als man denken würde, als Außenstehender.
Aber das reicht als Gegenleistung, so war ja meine dämliche Meinung zu Fisch. Nein, okay.
Das reicht nicht.
Ein Fischbrötchen ist nicht ausreichend.
Nee, definitiv. Okay. Und deswegen haben wir auch, habe ich dir da so verschiedene Akten mit reingepackt. Da haben wir nämlich auch so Konstellationen, wo dann sich mehrere Leute zusammengeschlossen haben, sei es dann studentisch oder auch ein freies Projekt im Endeffekt, wo keiner Entgelt was bekommen hat. Die Einwilligung aber dazukommen und man dann aber eine Vereinbarung drin hat, wie denn im Erfolgsfall dann eine Vergütung ist oder Royalties, vielleicht ist das geläufigere Wort bei vielen, verteilt werden. Das ist halt schon etwas, was auch eine sehr große Schwierigkeit mit sich bringt. Man darf das meistens auch übrigens gar nicht unentgeltlich machen. Also ich denke jetzt vielleicht nicht unbedingt an die Laiendarsteller oder Komparsen, sondern entweder halt Hauptdarsteller oder aber auch zum Beispiel Kameraleute. Das Boot gibt es, glaube ich, in der 100. Variante schon beim BGH und wird immer wieder zurückverwiesen, weil die Vergütung nicht angemessen war. Solche Themen haben wir tatsächlich auch, und da ist dann einerseits das Vertragswert, andererseits eben auch die verschiedenen Einwilligungen, die man dafür einholen muss, und die Gültigkeit und die Langlebigkeit einer solchen Einwilligung schon sehr, sehr entscheidend. Und deswegen ist es der Beratungsbedarf einfach extrem hoch. Die Konstellation kann man sich gar nicht so ausmalen, wie sie in der Realität kommen. Das ist dann ein, hatte ich jetzt schon zweimal angeteasert, jetzt mal es trotzdem ein Minderjährigen sein oder eine Minderjährige.
Auf Kinder wollte ich noch zu sprechen kommen. Danke.
Die dann aber vielleicht die Eltern, entweder gibt es beide Elternpaare, sind zerstritten, es gibt beide Elternpaare, die haben aber zum Beispiel verschiedene...
Also beide Elternpaare gibt es selten, aber... Meistens gibt es ein Elternpaar.
Das Eltern. Naja,
zwei
wir sind
halbe Elternpaare.
Das kann auch so sein. Du hast natürlich recht. Also wenn die beiden Eltern zerstritten sind, unterschiedliche
Paare, stimmt, ja.
Unterschiedliche Sorgerechtsbeteiligung gibt, vielleicht dann noch ein Gericht irgendwas zu sagen hat, ein Jugendamt. Man zum Beispiel bei einem Dreh, das muss man dann auch vorher wissen, je nachdem wie alt die Person ist, die gefilmt wird, zu verschiedenen Uhrzeiten sozusagen nur arbeiten, gefilmt werden darf, dass da auch eine zeitliche Beschränkung mit drin ist. Und wie macht man das halt, wenn ich zum Beispiel weiß, es gibt eigentlich zwei Elternteile, so wie es normalerweise so ist, biologisch vorausgesehen, und das ein Elternteil ist nicht mehr auffindbar. Ich kann aber sozusagen für typische Geschäfte des täglichen Lebens, das ist ganz bestimmt kein Werk, keine Werkerstellung, kann ich nicht einfach so die Einwilligung eines Elternteils ausreichen lassen. Das sind dann so Probleme. Wie kommt man darüber hinweg? Kann das irgendwie geheilt werden? Oder wie mache ich es eben bei Geschäftsunfähigen? Das sind so typische zivilrechtliche Probleme, wo wir aber in der Beratung schon sehr viel Hirnschmalz ab und zu mal brauchen, um das zu lösen. Viel ist da mit guter Kommunikation zu holen. weil gerade im Kinder- und Jugendlichenbereich ist auch immer das Kindeswohl das Allergrößte, logischerweise, so sollte es auch sein. Und deswegen gibt es da sehr viele abweichende, rechtsprechend ist es nicht, aber Literaturmeinungen. Und da wird im Zweifel immer pro Kindeswohl logischerweise entschieden. Und wenn du dann eine tolle Dokumentation hast, aber vielleicht die Betreuer oder Betreuerinnen beim zuständigen Bezirksjugendamt sich irgendwie gewechselt haben und plötzlich eine andere Politik gefahren wird, dann könnt ihr immer noch sagen, nee, ist nicht. Und dann hast du plötzlich einen Hauptprotagonisten, den du rausschneiden musst.
Okay, wow. Ja, ein ganz bisschen Erfahrung habe ich damit, weil ich mit meinem Sohn einmal zum Jugendamt musste, um eine Freigabe für irgendwie eine kleine Kicker-Sendung mir einzuholen. Das musste natürlich dann kurzfristig passieren und dann mussten wir da beim Jugendamt vorstellig werden und allerlei seltsame Fragen über uns ergehen lassen. Zum Beispiel, wer denn das Geld bekommen würde, woraufhin sich herausstellt, dass wir gar kein Geld bekommen. muss jetzt mal drüber nachdenken, über die Einwilligung. Aber
muss mal gucken, ob
ich glaube, es wäre für die nicht so weiter schlimm. Die nehmen es halt einfach offline und dann ist jetzt nicht mehr so dramatisch.
Nee, aber genau solche Themen sind halt für den Werkschaffenden der absolute Horror. Man investiert, wie du ja am Anfang schon mitbekommen hast, mehrere Jahre in ein Werk und nachher hat man dann vielleicht Unabwägbarkeiten, die man halt vorher geklärt haben möchte. Ja. Und deswegen, Themenfelder sind das eigentlich wirklich sehr, sehr viele. Wir haben das in verschiedenen Projekten jetzt übers Jahr verteilt gehabt. Ansonsten, die Liste ist ja nicht kurz, die du da noch offen hast, aber das sind sonst die anderen Themen, die wir haben, halt diese typischen Produktionsregieverträge, Autorenverträge, Schauspieler, die halt volljährig sind, einen Agenten haben und über 10 Ecken irgendwie Verträge geschlossen werden müssen.
Also die Probleme, das kann ich mir natürlich lieber vorstellen, sind mannigfaltig und deutlich mehr, als wir sie jetzt hier angesprochen haben. Wir haben uns ein paar Themen herausgegriffen, das sei nochmal gesagt, mehr aus Produzenten oder Produzentinnensicht sich des Themas nähern möchte, sollte in die Folge Policy of Truth mal hereinhören mit Christoph und Jamila und mir. Das ist Folge 29. Und dort geht's halt ein bisschen mehr um Jamilas Sicht, die halt Produzentin des Films Ellbogen ist, der hier in der letzten Woche kurz vorgestellt worden ist, vorletzte Woche auf unserem kleinen Event.
Ich darf dich kurz korrigieren, nicht vorgestellt, sondern wir haben gefeiert, wie viele Filmpreise und Nominierungen sie abkassiert hat, denn vorgestellt haben wir es im Februar.
Vorgestellt haben wir es also schon früher in diesem Jahr. So sieht's aus. Damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge zu dem zum Filmrecht, zu Team Film und zu unserem kleinen Film-Event aus der vergangenen Woche, vorvergangene Woche. Mir bleibt nur dir zu danken. Vielen Dank, Lasse, dass du jetzt hier noch schnell vorbeigekommen bist, kurz vor Christmas.
Kurz vor Toreschluss, ja. Vielen Dank, dass es funktioniert hat. Kurzer Teaser, natürlich geht's im Februar und März kurz vor der Berlinale auch bei uns hier weiter. Darf ich noch nicht verraten, welcher Titel das ist, aber es wird eine Weltpremiere auch.
Gibt es eine Möglichkeit, sich dafür zu registrieren?
Ja, da werden wahrscheinlich unsere gängigen Möglichkeiten at Event at Herting, glaube ich, ist es, schon da sein. Ansonsten natürlich Konrad at Herting.
Konrad at Herting wäre jetzt auch das, was ich jetzt hier vorgeschlagen hätte.
Du willst es noch nicht vermischen mit unseren anderen Veranstaltungen.
Also, wenn ihr den Eindruck habt, ihr müsst auf den Verteiler, die unsere Filmevents betreffend, dann schreibt dem Lasse eine kurze Mail an konrad@herting.de.
Mit K.
Bitte?
Mit K, nicht mit C.
Mit K, ja. Aber ihr findet die Adresse auch auf unserer Website. Und vielleicht sagt ihr ganz kurz, was ihr mit dem Film zu tun habt, dass ihr das einordnen kann und dass es nicht so ist wie den Leuten, die Fischbrötchen schnochen wollen an den Catering-Ständen der Filmproduzenten.
Also so
auch
wie dir,
das schon
Martin.
Beobachtet, so wie mir natürlich, wenn da vorbeigeht und sich freut. Freunde der Sonne, das Jahr 2024 ist podcastmäßig damit im Kasten. Ich danke den treuen Zuhörenden für treues Zuhören. Freue mich über Anregungen, über Kritik, über Bewertungen. Wünsche einen guten Start in 2025 hoffe, dass wir uns dann im nächsten Jahr wieder hören. Bis dahin, bleibt uns gewogen und ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.
Thank you.